Ja, ich freue mich, dass Sie zu diesem Vortrag Universum oder Multiversum, wie angekündigt, heute hier sind. Das ist ja ein Thema, das interessant ist, weil es momentan eigentlich schon seit einigen Jahren in den Medien, ja sogar in den Schulen immer wieder erwähnt wird. Und alle möglichen Leute sich dazu äußern zu diesem Thema. Wir haben das gehabt, dass unsere Tochter das sogar vom Geschichtslehrer schon gehört hat, dieses Thema. Fragt man sich, was hat der eigentlich mit diesem Thema zu tun? Also es scheint viele zu bewegen. Der Vortrag ist in verschiedene Teile gegliedert. Zunächst einmal Universum oder Multiversum, also eine Einleitung. Und dann werden wir uns mit dem Problem, in Anführungszeichen, der Feinabstimmung befassen. Ich werde es dann auch genauer erklären, um was da geht. Dann werden wir uns ansehen Kosmologie, Quantenphysik und Elementarteilchenphysik. Also verschiedene Bereiche aus der Physik, um angeblich Argumente für ein Multiversum zu sammeln. Dann werden wir uns die Implikationen oder die Folgerungen dieses Multiversums anschauen und zum Schluss die Frage der Wahrheit. Aber zunächst einmal die Frage Universum oder Multiversum, um was geht es hier eigentlich? Es geht um die Frage, entweder ein einziges Universum, wie hier, oder vielleicht viele, vielleicht sogar nahezu unendlich viele Universen. Und wir wären nur eines von diesen vielen. Also ist unser Universum alleine oder gibt es vielleicht doch neben unserem Universum weitere Parallelwelten? Ist sowas möglich? Und diese Frage stellen sich ja die Menschen schon sehr lange. Da gibt es einen der bekanntesten Schriftsteller, der sich zu diesem Thema Gedanken machte. Das war der englische Mathematiker Lewis Carroll. Der hat im vorletzten Jahrhundert gelebt. Und er hat ja auch das bekannte Buch geschrieben, Alice im Wunderland. Und in diesem Märchen gelangt also das Mädchen Alice durch einen Spiegel in eine skurrile Parallelwelt. Ich habe mir hier so ein Bild, da tritt also das Mädchen hier durch den Spiegel und kommt auf der anderen Seite raus und da ist in einer Welt, wo die Physik auf den Kopf gestellt ist. Und dann begegnen ihr da ganz seltsame Gestalten, hier zum Beispiel Humpty Dumpty aus der Geschichte und ähnliche. Also es ist wie gesagt für Kinder geschrieben, aber es ist auch für Erwachsene sehr instruktiv, weil man sich sozusagen da vorstellt, wie könnte es sein, wenn die Physik ganz anders funktioniert. Ein anderer bekannter Autor aus dem letzten Jahrhundert, der C.S. Lewis, der hat das Buch geschrieben, Die Chroniken von Narnia. Und das wurde immer wieder verfilmt, zuletzt im Jahr 2010. Und das ist ein Märchen, da erfolgt der Zugang zu einer unsichtbaren Parallelwelt durch einen Schrank. Also das Mädchen tritt hier durch einen Schrank in eine unsichtbare Parallelwelt ein. Aber nicht nur Schriftsteller vertreten jetzt diese Idee von Parallelwelten, sondern, und das ist jetzt eben auffällig, in den letzten Jahrzehnten auch immer mehr Wissenschaftler. Und die angeschnittenen Fragen, die reichen da von der Physik des Kleinsten bis zur Physik des Größten, also vom Mikrokosmos bis zum Makrokosmos. Und einer der populärsten Wissenschaftler ist dabei der amerikanische Physiker Michio Kaku. Ich habe hier ein Zitat von ihm. Wir gehen jetzt davon aus, dass das Universum schwingt und dass es Schwingungen anderer Universen genau in diesem Raum gibt. Das sind zum Beispiel die Universen, wo es noch Dinosaurier gibt, weil sie der Komet vor 65 Millionen Jahren nicht auslöschte. Oder die Wellenfunktion von Außerirdischen aus dem All, die auf die Trümmer einer zerstörten Erde schauen. All dies in ihrem Wohnzimmer. Nur mit dem Unterschied, dass wir nicht mehr mit ihnen zusammenhängen. Wir sind nicht mehr auf sie eingestimmt. Wir schwingen nicht mehr mit ihnen zusammen. Es gibt wahrscheinlich andere Parallelwelten in ihrem Wohnzimmer. Und ob sie es glauben oder nicht, das ist moderne Physik. Das ist die moderne Interpretation der Quantentheorie, dass nämlich viele Welten Realität sind. Sagt er also hier mit großer Überzeugung. Ein anderer populärer Wissenschaftler, der ebenfalls im deutschsprachigen Raum durch seine Bücher bekannt ist, ist der amerikanische Physiker Brian Greene. Hier ein Zitat von ihm. Unterschiedliche Universen sind wie Blasen, die sich in einer Art von größerem Kosmos unterschiedlich ausdehnen, so wie Seifenblasen im Schaumbad. Nun, warum sind jetzt eigentlich diese Parallelwelten überhaupt so wichtig für die Wissenschaftler? Und was steckt da dahinter? Hintergrund ist die auch in den letzten Jahrzehnten gemachte Entdeckung, dass unser Universum ganz außerordentlich speziell ist. Es ist nämlich so, dass die physikalisch-chemischen Gesetze und die Bedingungen exakt so eingestellt sind, dass das Leben auf unserem Planeten Erde möglich ist. Und natürlich wirft es jetzt die Frage auf, ob dieses für uns maßgeschneiderte Universum beabsichtigt war oder nicht. Steckt also eine Intelligenz dahinter, die die kosmische Maschinerie genau so eingestellt hat, dass das Leben auf der Erde möglich ist? Oder ist unser Universum einfach nur ein Universum unter vielen, in dem zufällig die Bedingungen für Leben gerade richtig sind? Also die Frage ist, alles Zufall oder doch irgendwie Planung? Das ist also als Einleitung zu diesem Thema. Und damit komme ich schon zum nächsten Punkt, das Problem in Anführungszeichen der Feinabstimmung, die ich gerade angeschnitten habe. Feinabstimmung, ja. Also, so wie hier der Mann im Hintergrund hier das Mischpult einstellt, kann man sich ein bisschen vorstellen. Es sind im Prinzip drei Arten von Feinabstimmung notwendig, damit das Leben auf der Erde existieren kann. Und alle drei Arten sind in unserem Universum erfüllt. Die erste ist die genaue Einstellung der Bedingungen in unserem Sonnensystem. Ich gehe auf diese Punkte also noch genauer ein, nur mal jetzt in der Übersicht. Dann die richtigen Naturgesetze. Und zum dritten die genaue Einstellung der Naturgesetze. Also ich muss erstmal die richtigen Gesetze haben und dann müssen die auch noch ganz richtig eingestellt sein. Schauen wir uns die Punkte mal ein bisschen genauer an. Zum Beispiel die genaue Einstellung der Bedingungen in unserem Sonnensystem, da haben wir den Abstand unserer Erde, hier nur schematisch natürlich, von der Sonne. Die Erde muss genau im richtigen Abstand von der Sonne sein. Wenn sie zu nahe an der Sonne ist, dann kann man sich vorstellen, na, dann wird es auf der Erde zu heiß. Ist sie aber zu weit weg von der Sonne entfernt, dann wird es zu kalt für Leben. Brauchen wir also eine richtige Einstellung. Der nächste Punkt ist die Masse der Sonne. Sonne ist ja ein massives Objekt. Wenn die Sonne eine höhere Masse hätte, als sie heute hat, dann wäre sie instabil. Ja, dann hätten wir einen Sterntyp, der zu stärkeren Eruptionen führte, die wären so stark, dass leichtes Leben auf der Erde ausgelöscht werden könnte. Außerdem wäre die starke UV-Strahlung sehr schädlich für Leben. Umgekehrt, wenn die Sonne eine geringere Masse hätte, dann müsste die Erde näher zur Sonne rücken, um genug Licht und Wärme eben für Leben zu bekommen. Aber dann würden sogenannte Gezeitenkräfte die Erde in ihrer Rotation abbremsen. Ja, die Erde ist nicht ganz rund, ja, die ist sozusagen ein bisschen wie ein Ei und das wirkt sich also aus, dass da zusätzliche Kräfte wirken. Das bedeutet, dass dann die sonnenabgewandte Seite in ewiges Eis gehüllt wäre, die sonnenzugewandte Seite wäre aber eine heiße Wüste. Auch ein Problem. Das nächste Problem ist die Masse unserer Erde. Wenn die Erde eine deutlich höhere Masse hätte, dann wäre die Atmosphäre zu dicht. Ja, und die würde sich zu stark erhitzen. Dann würden die Lebewesen so hohe Temperaturen nicht überleben können. Wenn aber die Erde eine deutlich geringere Masse hätte, dann wäre die Schwerkraft zu schwach und könnte unsere Erdatmosphäre nicht halten. Die würde sozusagen davonfliegen. Die Lebewesen müssten also ersticken. Also wir sehen schon, hier ist eine ganze Reihe von Abstimmung, Feinabstimmung notwendig, damit überhaupt Leben notwendig ist. Das ist nur ein kleiner Ausblick sozusagen, da könnte man noch wesentlich mehr Argumente bringen, aber damit Sie mal eine Vorstellung kriegen. Der nächste Punkt sind die richtigen Naturgesetze. Nun, wenn hier der Mann aus dem Flugzeug springt und den Fallschirm zieht, dann wird er in der Regel so das ungefähr erwarten können, was da passiert. Die Schwerkraft zieht ihn nach unten und ja, wenn die physikalischen Gesetze immer alle gleich ablaufen, dann kann der dann einigermaßen sicher auch unten landen. Die Schwerkraftgesetze ist natürlich bekannt, zumindest in der einfachsten Form hier nach Newton. Das ist mathematisch formulierbar, auch in der komplexeren Form, wie man sie jetzt mit Korrekturtermen nach Einstein zum Beispiel hat. Und hier ist interessant, was sagt hier der Professor Richard Feynman, ganz bekannter Physiker und Nobelpreisträger dazu. Die Tatsache, dass es überhaupt Naturgesetze gibt, die man überprüfen kann, ist eine Art von Wunder. Dass es möglich ist, ein Gesetz zu finden wie das invers-quadratische Gesetz der Schwerkraft. In einem Universum, das zufällig entstanden wäre, würden wir nicht erwarten, dass ein so einfaches Gesetz hier alles regiert. Ohne Schwerkraft würden ja die Planeten nicht mehr um die Sonne kreisen, sondern die würden einfach wegfliegen. Das hier mal ein bisschen. Da hängt gerade irgendwie. Jetzt. Ein Hammerwerfer. Den schauen wir mal kurz zu. Macht er übrigens sehr geschickt. Genau. Und jetzt, das ist ein gutes Beispiel. Wenn wir diesen Hammerwerfer nehmen, dann ist jetzt der, entspricht jetzt der unserer Sonne und der Hammer entspricht unserer Erde. Und die beiden sind jetzt nicht mit einem Seil natürlich in Verbindung, aber die Schwerkraft kann man jetzt mal in diesem Beispiel so wie ein Seil verstehen, also wie eine Kraft, die sozusagen die Erde bei der Sonne hält. Und wenn der jetzt die Erde wegschleudert, also wenn die Schwerkraft nicht mehr da ist, dann würde die wirklich so wegfliegen, so wie wir es jetzt hier sehen, in Zeitlupe. Also da wäre es recht schnell vorbei mit unserer Umlaufbahn. Ohne Schwerkraft würde die Materie nicht zusammenbleiben. Ja? Und es würde daher überhaupt erst gar keine Planeten geben. Insbesondere auch nicht den Planeten Erde. Also hier hält ja alles so schön zusammen. Ja? Aber ohne Schwerkraft, da würde in etwa sowas passieren. Ja? Würde einfach die Erde sich auflösen. Es gäbe keinen Grund mehr sozusagen hier zusammenzubleiben. Weiterer Punkt ist die elektromagnetische Kraft. Wir kennen das alle, Ladungsträger, positive, negative Ladungsträger, die ziehen sich an. Ohne elektromagnetische Kraft gäbe es keine Bindungskräfte zwischen den Atomen und es gäbe folglich auch überhaupt keine chemischen Verbindungen. Also ich habe hier mal schematisch dargestellt, ein Atom mit einem Kern, der positiv geladen ist und einer Hülle, die negativ geladen ist. Und dann haben wir noch ein Atom daneben. Naja, und wenn die zwei sich jetzt nahe kommen, dann passiert in der Regel hier sowas, dass eine Ladungsumverteilung sozusagen stattfindet. Und das führt zu einer Kraft, die die beiden Atome zusammenhält. Es können Moleküle entstehen. Aber wenn es die elektromagnetische Kraft gar nicht gäbe, dann hätten wir gar keine Moleküle und die Atome würden sich sozusagen wieder vereinzeln. Das nehmen wir so als selbstverständlich hin, aber das muss ja erst einmal gegeben sein. Aber das geht ja noch viel weiter. Ohne elektromagnetische Kraft, da gäbe es nicht einmal Licht. Warum das? Wir haben hier also einen Atomkern und ein Elektron, das hier im vereinfachten Bild darum kreist. Und immer wenn das also springt, insbesondere wenn es also von außen nach innen springt, dann wird also ein Photon, ein Lichtteilchen abgestrahlt. Aber wenn das da gar nicht kreisen würde, weil es eben gar keine Kraft gäbe, dann gäbe es kein Licht. Dann hätten wir also nicht die schöne Sonne wie hier, sondern dann wäre es stockdunkel. Also auch keine Selbstverständlichkeit. Ohne elektromagnetische Kraft gäbe es auch keine um den positiven geladenen Atomkern kreisenden negativ geladenen Elektronen und es gäbe folglich also auch gar keine Atome, beziehungsweise es gäbe keine chemischen Elemente. Also wie hier zum Beispiel ein Lithiumatom mit einem positiv geladenen Atomkern und Elektronen, die darum kreisen, das gäbe es nicht. Es gäbe diese ganze schöne chemische Reihe hier von chemischen Elementen, die gäbe es nicht. Auch etwas, was wir vielleicht als selbstverständlich annehmen, aber ohne diese Kräfte nicht möglich. Noch etwas ist die starke Kernkraft in dem Kern selber, in dem Atomkern, da wirken noch viel größere Kräfte. Und ohne diese starke Kernkraft würde der Atomkern nicht zusammenhalten. Also ich habe das hier mal veranschaulicht, im Atomkern sind in dem Fall jetzt positiv geladene Protonen, die stoßen sich ja eigentlich ab, die müssten eigentlich auseinanderfliegen, aber da müssen also Gegenkräfte da sein, man spricht von Kernkräften, die das verhindern, aber wenn die nicht da wären, dann würde in etwa sowas wie hier passieren. Dann wäre es vorbei mit dem Atomkern. Das ist nur mal, damit Sie einen Eindruck kriegen, mit dem zweiten Punkt. Jetzt mit dem dritten, die genaue Einstellung der Naturgesetze. Ich gebe Ihnen einige sehr instruktive Beispiele. Würde man die Schwerkraft nur um den billiardsten mal millionsten Teil, ich habe es jetzt mal hingeschrieben, die wissenschaftliche Schreibweise ist 10 hoch minus 36, das ist eine winzige Zahl, also um diesen Teil der starken Kernkraft erhöhen, wäre intelligentes Leben nicht mehr möglich. Das hier nochmal veranschaulicht, wie kann man das anschaulich machen? Hier ist mal gezeigt unser Universum. Da habe ich jetzt einen Maßstab durchgelegt, der durch das ganze Universum durchgeht, durch das bekannte Universum, was wir heute wissen, ungefähr 30 Milliarden Lichtjahre im Durchmesser. Hier vorne, ganz am Anschlag der Skala sozusagen, wenn man es auf der einen Seite jetzt betrachtet, ist die Schwerkraft. Auf der anderen wäre die starke Kernkraft. So, und jetzt verschieben wir sozusagen ein bisschen diesen Zeiger. Genauer gesagt, verschieben wir diesen Zeiger hier auf diesen ganzen 30 Milliarden Lichtjahren nur um einen 10 Millionstel Millimeter, dann wäre schon kein intelligentes Leben mehr möglich. Können wir uns das irgendwie überhaupt noch vorstellen? Ich glaube, man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, aber es ist unglaublich exakt eingestellt. Dann hätten wir nur noch vielleicht solche Tierchen wie da unten, so irgendwie solche käferartigen Tiere, die mit dicke Beine hätten, die da so diese Schwerkraft noch aushalten könnten. Ein anderes Beispiel, die Elektron- und Protonladung. Die sind nicht genau gleich groß. Wären die zum Beispiel nur um 1% unterschiedlich, dann wären alle Körper elektrisch geladen und dann wäre die abstoßende Kraft zwischen zwei Menschen so groß, dass das reichen würde, beide in eine Erdumlaufbahn zu katapultieren. Ich habe das hier nochmal ein bisschen veranschaulicht. Hier ist der Erste, der diesen Flug machen darf und hier der Zweite. Und jetzt schalten wir einfach einmal ein kleines Ungleichgewicht ein und schon fliegen die beiden in eine Umlaufbahn. Der Professor Stephen Hawking, ein bekannter Physiker, sagt Folgendes. Unser Universum und seine Gesetze scheinen eine Beschaffenheit aufzuweisen, die sowohl maßgeschneidert sind, um uns am Leben zu erhalten, als auch wenig Spielraum lassen, damit wir überhaupt existieren können. Das kann man nicht leicht erklären. Und es wirft die Frage auf, warum das so ist. Professor George Ellis, ein Mathematiker, sagt, es gibt in den Naturgesetzen eine bemerkenswerte Feinabstimmung, die Leben möglich macht. Wenn man sich vor Augen hält, mit welcher Komplexität man es hier zu tun hat, fällt es schwer, das Wort Wunder zu vermeiden. Und der Professor Fred Hoyle, Astronom und Mathematiker, sagt, der gesunde Menschenverstand zieht aus den Fakten den Schluss, dass eine Superintelligenz mit der Physik, der Chemie und der Biologie herumgespielt hat und dass es keine nennenswerten blinden Kräfte in der Natur gibt. Ich fasse nochmal zusammen. Die wissenschaftlich nachgewiesene Feinabstimmung in unserem Universum ist ein ganz starkes Argument dafür, dass unser Universum speziell entworfen wurde. Und es spricht dagegen, dass unser Universum nur eines von vielen Universen ist, in dem zufällig alle Bedingungen und Naturgesetze richtig sind. Es stellt sich also die Frage, wie wissenschaftlich fundiert die Multiversum-Theorie eigentlich ist. Das wollen wir uns im Folgenden anschauen. Aber könnte ich jemand bitten, dass er mir ein Glas Wasser noch bringt? Das wäre nett. Wir schauen uns jetzt den Punkt an. Kosmologie, Quantenphysik und Elementarteilchenphysik. Wir schauen jetzt in verschiedene Bereiche in der Physik rein. Da werden ja die Argumente rausgezogen. Sind es wirklich Argumente für ein Multiversum? Hier ist jemand, der das eigentlich ganz schön auf den Punkt bringt. Der Professor Bernhard Karr, ein Astronom und Mathematiker. Und er sagt, falls Sie Gott nicht wollen, sollten Sie zum Multiversum greifen. Das würde wahrscheinlich normalerweise ein Vertreter des evolutionistischen Weltbilds oder jemand, der Atheist ist, nicht so ohne weiteres sagen. Aber er ist ehrlich, ja, er ist ehrlich und sagt im Prinzip, ja, eigentlich ist es schon so. Ja. Wenn ich Gott nicht will, aufgrund der Feinabstimmung, bin ich ja fast gezwungen, an einen Schöpfer zu glauben, dann brauche ich eine andere Erklärung und dann ist doch die beste Alternative ein Multiversum. Und das ist auch der Grund, weswegen das momentan so ein richtiger Hype sozusagen ist, den wir beobachten, wo die Leute überall dieses Multiversum als Erklärung heranziehen. Schauen wir uns das mal im Einzelnen ein bisschen genauer an. Und zunächst einmal, das Multiversum und die Kosmologie, also die Wissenschaft, die sich mit der Entstehung des Universums befasst. Der Ausgangspunkt für diese Multiversum-Theorie der Kosmologie ist die sogenannte Urknalltheorie. Das ist eine Theorie, nach der sich unser Universum vor rund 15 Milliarden Jahren aus einem Punkt in einem schon vorher angeblich existierten Hyperraum entwickelt hat. Manche Theorien gehen davon aus, dass da noch gar nichts war. Also da gibt es noch unterschiedliche Modifikationen. Aber im Wesentlichen geht es darum, dass sich alles von einem Punkt aus entwickelt haben soll. So wie etwa hier veranschaulicht, auf der linken Seite eben diese Explosion sozusagen. Und dann sind Raum und Zeit entstanden, so in der Theorie. Und dann soll sich das ganze Gebilde blitzartig ausgedehnt haben und dann langsamer. Und dann sollen die Sterne, die Galaxien und die Sterne und so weiter alles entstanden sein. Nun, man beobachtet nun Folgendes, wenn man da in das Weltall rausschaut, dass uns Strahlung erreicht aus allen möglichen Richtungen. Und zwar, man spricht von einer Hintergrundstrahlung, die sozusagen hinter den Sternen ist, hinter den Galaxien, die uns da erreicht. Und man beobachtet, die ist relativ gleichförmig. Also egal, wo ich hinschaue, die sind etwa ungefähr gleich. Und es wird jetzt so interpretiert, nicht, dass man es wüsste, niemand kann das wissen, auch der Urknallvertreter nicht, es wird so interpretiert, das sei ein Nachglühen von dem Urknall. Und das ist allerdings ein Problem, weil man sozusagen eigentlich erwarten würde, wenn so eine Explosion sozusagen stattfindet, dass nicht alles gleichförmig sich verteilt, dass die Wärme nicht gleichförmig verteilt wäre. Es müsste heißere und kältere Stellen geben, aber es ist alles schön gleichförmig. Also sagt man, wir brauchen eine Hilfshypothese, um das zu erklären. Und diese Hilfshypothese, die heißt kosmische Inflation. Hört sich sehr kompliziert an. Das ist vom lateinischen inflare, das heißt aufblasen. Ich werde es dann gleich noch ein bisschen erläutern. Diese Inflationshypothese, die besagt, dass das Universum kurz nach seiner Entstehung, während einer unvorstellbar kurzen Zeitspanne, ich habe es wieder da hingeschrieben, 10 hoch minus 32 Sekunden, während dieser winzigen Zeit soll sich das schneller als das Licht ausgebreitet haben. Und man sagt, bevor das passiert ist, waren alle Teile des Universums noch in Kontakt miteinander, sodass sie gleich warm waren und dass da keine heißen und kalten Stellen gegeben haben soll. Und dann hat sich das blitzschnell ausgedehnt und durch diese blitzschnelle Ausdehnung hat sich quasi nichts verändert. Es blieb so und deswegen soll die kosmische Hintergrundstrahlung gleichförmig geblieben sein. So will man sich also hier aus der Patsche helfen. Also hier ganz am Anfang diese Inflation, dieses schnelle Aufblasen. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht, das Universum soll sich ja aufgeblasen haben, aber ganz am Anfang sozusagen der erste Moment soll ganz schnell gegangen sein und dann relativ langsam. So ähnlich wie bei dem Luftballon, den kriegt man am Anfang auch schnell auf eine relativ kleine Größe, aber dann dauert es doch länger, bis der größer wird. Nun, jetzt sagt man, die überlichtschnelle Ausdehnung des Universums, das würde von einer Kraft verursacht, die ihrerseits wieder weitere Universen erzeugte. Aha, jetzt sind wir schon bei mehr Universen. Das heißt, anstelle eines einzigen sich ausdehnenden Feuerballs soll das Universum nach dieser Theorie aus unzähligen sich ausdehnenden Blasen bestehen, die sozusagen wie in einer Kettenreaktion ihrerseits wieder neue Blasen erzeugen. Ich habe das mal versucht, ein bisschen darzustellen. Bildlich ist natürlich schwer, aber so in etwa wie hier, ausgehend von einem Knall sozusagen, dann viele, viele weitere Knälle und das würde jetzt immer noch weiter knallen. Da draußen, irgendwo in dem Hyperraum. Und das würde unendlich weitergehen. So weit, so gut. Aber natürlich hat die Theorie seine Probleme. Das Problem mit der Urknalltheorie ist, dass sie nur unter spekulativen Annahmen funktioniert. Ich brauche eine Kraft, die das Universum während der Inflation stark beschleunigen soll. Also um das Universum auszudehnen, brauche ich eine Kraft. Und diese Kraft soll von einer hypothetischen dunklen Energie erzeugt werden. Die ist aber, wie der Name schon sagt, dunkel, also unsichtbar. Und die soll aber trotzdem unser ganzes Universum ausfüllen. Das Dumme ist nur, für diese dunkle Energie gibt es nicht den geringsten Hinweis aus Labormessungen. Wissen Sie, ich bin Physiker. Der Physiker sagt in der Regel, okay, Theorien schön, schön und gut, aber wenn ich es im Labor nicht zeigen kann, dann ist es einfach nur eine Theorie und sonst gar nichts. Und genauso ist es. Es gibt nicht den geringsten Hinweis, dass es dunkle Energie überhaupt gibt. Und nicht nur das, sondern die theoretischen Berechnungen zur Urknalltheorie haben ergeben, dass diese dunkle Energie, die müsste unvorstellbar klein sein. Man hat ausgerechnet nur den 10 hoch 120. Teil der Energie des Vakuums. Also das Vakuum, das ist sozusagen der leere Raum. Nicht dieser Raum hier, der ist ja auch heute gar nicht leer, Sie sind ja da. Aber die Physiker reden vom Raum an sich. Der Raum an sich sozusagen, der hat auch Energie. Die kann man ausrechnen aus der Quantenphysik. Aber diese dunkle Energie, die müsste noch unvorstellbar viel kleiner sein. Ich habe es nochmal hingeschrieben, wie winzig die sein müsste. Im Vergleich jetzt zur Vakuumenergie, die eh schon winzig ist. Und das stellt ein doppeltes Problem dar. Warum? Erstens hatte man erwartet, dass beide Energien in etwa gleich groß wären. So haben die Theoretiker das eigentlich erwartet. Aber stattdessen weichen die Energien, wie gezeigt, um einen gigantischen Faktor von 120 Zehnerpotenzen voneinander ab. Das ist die größte Abweichung einer theoretischen Vorhersage, die jemals in der Geschichte der Physik vorkam. Also noch nie so eine große Pleite, kann man sagen. Irgendetwas ist hier eigentlich komplett falsch. Entweder stimmt die Berechnung der Quantenphysik nicht, oder die Kosmologie liegt völlig daneben. Und wenn Sie mich fragen, eher Zweiteres, weil das Erstere ist im Labor erprobt. Und zweitens, und das ist noch viel schlimmer, sind die Chancen, eine derart kleine Energie jemals im Labor nachzuweisen, praktisch null. Das heißt, man hat praktisch keine Möglichkeit, die Sache jemals experimentell zu klären. Das wird wahrscheinlich nie gehen. Nun, damit nicht genug mit den Hypothesen. Noch mehr Hypothesen. Um zu verhindern, dass sich das Universum zu schnell ausdehnt, ja, ich habe eine Kraft, die es ausdehnt, aber es soll ja auch nicht zu schnell passieren, damit die Materie Zeit hätte, Sterne und Galaxien zu bilden, darf nicht zu schnell sein, sonst verdünnt sich das Ganze ja im Nu, benötigt die Urknalltheorie also noch eine Kraft, die das Universum abbremst. Und die Kraft soll von einer hypothetischen dunklen Materie erzeugt werden. Und diese dunkle Materie, die soll ebenfalls, wie der Name schon sagt, wieder dunkel sein. Also nicht sichtbar. Aber wie im Fall der dunklen Energie gibt es auch da wieder keinerlei Beweise aus den Labormessungen. Absolut null. Hier ist der Professor David Klein, ein Physiker. Er sagt dazu Folgendes. Die Begriffe, die wir, er meint die unbekannten Komponenten, verwenden, nämlich dunkle Materie und dunkle Energie, spiegeln im Wesentlichen unsere Unkenntnis wieder. Es bleibt also sozusagen im Dunkeln. Laut Urknalltheorie ist das Universum wie folgt aufgebaut. Es besteht zu 5% aus der Materie, die wir sehen können, die wir beobachten können. Zu 23% aus dunkler Materie und 72% aus dunkler Energie. Zusammengefasst besteht unser Universum zu 95% aus unbekannten Komponenten. Jetzt frage ich Sie, eine Theorie, die 95% unseres Universums nicht erklären kann, wie gut ist die? Ich glaube, da müssen Sie gar kein Wissenschaftler sein, wenn Sie sich da selber eine Antwort drauf geben. Professor Klein erklärt, dass es nach 70 Jahren Suche immer noch keinen Beweis für die Existenz dunkler Materie gibt und trotzdem gehen fast alle davon aus, dass es sie wirklich gibt. Es muss sie geben, weil wenn nicht, bricht die Urknalltheorie in sich zusammen. Ich möchte jetzt da nicht im Detail weiter drauf eingehen. Ich habe einen Vortrag, der heißt Im Anfang war der große Knall, wo ich dieses ganze Thema noch wesentlich ausführlicher darstelle. Ich möchte jetzt einfach nur das Fazit ziehen. Das Multiversum der Kosmologie ist in mehrfacher Hinsicht fragwürdig. Es ergibt sich nämlich aus einer experimentell unbewiesenen Hilfshypothese der Urknalltheorie, die ihrerseits wieder unbewiesen ist und mit vielen Problemen behaftet ist. Erster Erklärungsversuch. Zweiter Versuch, das Multiversum und die Quantenphysik. Das ist ein weiterer Ausgangspunkt für diese Multiversum-Theorie. die Quantenphysik. Ganz anders als die Urknalltheorie ist die Quantenphysik experimentell vielfach bestätigt. Das ist etwas, was man im Labor ausprobieren kann. Und es ist gesicherte wissenschaftliche Erkenntnis. Ja? Die Multiversum-Theorie der Quantenphysik, die folgt jetzt aber nicht aus diesen gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen. Da würde man vielleicht denken, aber nein, das ist nicht so, sondern die ergibt sich aus einer bestimmten frei wählbaren Interpretation dieser Theorie. Also man muss unterscheiden bei der Quantenphysik zwischen den Dingen, die man experimentell beobachten und beschreiben kann, und den Dingen, die man sozusagen da rein interpretiert. Und da setzt hier sozusagen die ganze Sache an, in den Interpretationen. Aber um Ihnen das ein bisschen zu veranschaulichen, damit Sie sich was darunter vorstellen können unter Quantenphysik. Die Grundaussage der Quantenphysik ist, dass die Materie nicht einfach nur aus klassischen Teilchen besteht. Das ist etwas, was wir uns vorstellen können, so ein Teilchen. Ja. Die Materie hat aber die Eigenschaft, einmal als Welle und ein anderes Mal als Teilchen in Erscheinung zu treten. Also wenn Sie Wasserwellen zum Beispiel haben, die sind ausgedehnt, Teilchen aber sind punktförmig und nicht ausgedehnt. Und die Materie hat sozusagen beide Eigenschaften. Ich habe sie mal bildlich veranschaulicht. Also sozusagen sowohl Welle als auch Teilchen. Schwierig, ja? Wie soll man das unter einen Hut kriegen? Aber so verhält sich es tatsächlich. Beispielsweise sind die Elektronen, die wir da schon gesehen haben, die da außen um den Atomkern herumkreisen, nicht nur einfach elektrisch geladene Teilchen, sondern die verhalten sich wie sich überlagernde Wellen. Also das Problem jetzt ist bei so einer Welle allerdings, dass man prinzipiell nicht sagen kann, wo genau sich das Elektron befindet. Weil die Welle, die kann ja eigentlich sehr ausgedehnt sein. Da weiß ich eigentlich nie, ja, wo ist das Elektron jetzt? Ich kann nur die Wahrscheinlichkeit dafür angeben, es an einem bestimmten Ort zu finden. Und die Physiker sagen dann, als Folge davon ergeben sich sogenannte Wahrscheinlichkeitswolken um den Atomkern. Also man sagt, ich zeige Ihnen gleich mal ein paar Bilder, man sagt, okay, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit könnte es da oder dort sein. Und das hat tatsächlich funktioniert, die Theorie, die stimmt exakt mit den Beobachtungen überein und erklärt wirklich ganz genau die beobachteten physikalisch-chemischen Eigenschaften der Atome. Das ist saubere experimentelle Wissenschaft. Und man kann wirklich sagen, dass keine andere Theorie in der Geschichte der Physik jemals so erfolgreich war und so oft getestet wurde und eine derartige Genauigkeit unter Beweis gestellt hat wie die Quantentheorie. Man hat hier beispielsweise für das Wasserstoffatom das einfachste Atom gemacht und Sie sehen hier diese Wolken sozusagen um den Atomkern, der in der Mitte sitzt. Das sind verschiedene Formen, die sozusagen die Aufenthaltswahrscheinlichkeiten der Elektronen. Also es kann sein, dass die überall rundum schön gleichförmig verteilt sind oder dass die in den skurrilsten Formen hier auftauchen. Alles sehr schöne symmetrische Figuren im Wesentlichen. Und das kann man mathematisch berechnen. Je nachdem, wo das Elektron ist, wenn es weiter außen ist, dann verhält es sich anders in der Regel als weiter innen und so weiter. Das Seltsame an der Quantenphysik ist aber, dass sich die Materie nicht nur einfach einmal wie eine Welle, wie gesagt, und ein anderes Mal wie ein Teilchen verhält, sondern sie ist gleichzeitig Welle und Teilchen. Das geht eigentlich in unseren Kopf nicht rein. Es geht auch nicht in den Kopf der Physiker rein im Übrigen. Die können es nur mathematisch beschreiben. Verstanden hat es, glaube ich, noch niemand. Die Physiker sprechen von der Überlagerung von Zuständen, einem Wellenzustand und einem Teilchenzustand, die sich irgendwie überlagern, sozusagen. Jetzt kann man sich vorstellen, etwas unerwünschtes Bild in der Physik löst unterschiedliche Reaktionen aus. Die einen Physiker sind der Meinung, das kann doch nicht der Weisheit letzter Schluss sein. Und die anderen sagen aber, unsere menschliche Erkenntnis ist eben begrenzt, wir müssen uns damit abfinden. Und hier gibt es zwei bekannte Vertreter, die diese Pole in den Meinungen darstellen. Zum einen hier der Albert Einstein, Physiker und Nobelpreisträger. Er steht auf der einen Seite, er sagt, es scheint hart, dem Herrgott in die Karten zu gucken, aber dass er würfelt, kann ich keinen Augenblick glauben. Also er sagt, nee, das kann nicht sein. Wir müssen das doch vorhersagen können, sozusagen punktgenau, was da alles passiert. Nun ein anderer, der Niels Bohr, Physiker und ebenfalls Nobelpreisträger, sagt, aber es kann doch nicht unsere Aufgabe sein, Gott vorzuschreiben, wie er die Welt regieren soll. Man muss wissen, dass der Bohr Christ war und Einstein nicht. Der Christ sagt also im Prinzip, die menschliche Erkenntnis ist begrenzt. Und wir können Gott nicht vorschreiben, nur weil wir nicht verstehen, dass es anders sein müsse. Zu den Physikern aber, die sich mit dieser Unbestimmtheit nicht abfinden wollen, da gehört zum Beispiel der Physiker Hugh Everett. Das ist eine Theorie hier, die er aufgestellt hat, die hält zwar an der sehr korrekten mathematischen Theorie der Quantenphysik fest, aber sie vertritt eine andere Interpretation. Das möchte ich Ihnen mal ein bisschen erklären, was mit diesen Interpretationen da gemeint ist. Also im Endeffekt geht es darum, diese Unsicherheit sozusagen aus der Theorie irgendwie zu entfernen. Was hat er sich da ausgedacht? Er sagt, alle Zustände der Materie sollen irgendwie parallel nebeneinander existieren und nicht vermischt als Teilchen- und Wellenzustand. In dem Moment aber, wo sozusagen eine Beobachtung, sprich wo eine Messung stattfindet, soll sich dann plötzlich das Universum entscheiden für eine oder die andere Sache und dann ein weiteres Universum zweigt dann ab. Ich habe das hier mal veranschaulicht, dass Sie das mal sich vorstellen können. Also hier schläft jemand und das, im einen Universum passiert also jetzt Folgendes. Ach so, da haben wir jetzt den Ton. Also was wir hier jetzt sehen, ist Folgendes. Wir haben sozusagen zwei Ereignisse. Im einen Universum läutet der Wecker, im anderen nicht. Im einen Universum wacht er also auf, im anderen nicht. Und diese zwei Universen, diese Abspaltung, passiert in dem Moment, wo sich der Wecker quasi entscheidet, einmal zu läuten oder nicht, aus welchem Grund auch immer. Und das ginge dann immer so weiter, sozusagen. Mit jeder möglichen weiteren Entscheidung würde ein weiteres Universum abzweigen. Aber trotzdem würden diese Universen auch jetzt hier in diesem Raum parallel existieren. Auf diese Weise entstehen in jedem Augenblick viele parallele Universen, die sich zunächst nur ganz geringfügig unterscheiden. Im einen Universum entscheiden wir uns zum Beispiel an einer Kreuzung den Weg nach links zu nehmen. Im anderen den Weg nach rechts. Können wir ja machen, oder? Und nach dieser Interpretation heißt es jetzt, wir alle, hier, die wir hier in dem Raum sind, wir existieren als individuelle Persönlichkeiten unendlich oft in unterschiedlichen Paralleluniversen. Fantastischer Gedanke, aber Sie merken schon, das geht mehr in Richtung Märchen, weil wie soll man denn das nachweisen, dass das so ist? Aber das ist sozusagen ein Ausweg aus dieser unbefriedigenden Situation, dass man die Dinge nicht vorhersagen kann. Ich habe das hier nochmal veranschaulicht. Also hier würden immer zwei Universen abspalten und dann würde das immer mehr und immer mehr werden. Ich muss irgendwann abbrechen, weil ich es nicht mehr darstellen kann. Aber jetzt kommt das große Problem. Das grundlegende Problem von jeder dieser Interpretationen dieser Quantenphysik ist, ja, was ist das Problem? Wir können es nicht testen. Wir können nicht testen, welche Interpretation richtig ist. Warum nicht? Ja, ganz einfach deswegen, weil diese Paralleluniversen von uns nicht besucht werden können. Diese befinden sich nämlich außerhalb von Raum und Zeit und existieren nur in einem mathematischen Gebilde oder Hyperraum. Also es gibt keine Möglichkeit da, auch wenn in Science-Fiction-Filmen immer solche Dinge gerne dargestellt werden, aber rein von den Theorien her, die die Leute hier aufstellen, geht es nicht von den bekannten Naturgesetzen. Das heißt, auch die Multiversum-Theorie der Quantenphysik ist eine experimentell unbeweisbare Hypothese. Das kann man nicht ändern. Also ich fasse nochmal hier zusammen, Fazit. Das Multiversum der Quantenphysik beruht auf einer speziellen Interpretation der zugrunde liegenden Physik und ist praktisch unbeweisbar. Und alles, was nicht beweisbar ist, naja, das ist außerhalb des Bereichs der Wissenschaft. Das sagt man Ihnen wahrscheinlich, aber nicht so, wenn Sie dieses Thema in den Medien hören, dann wird man Ihnen das als Wissenschaft verkaufen. Man wird Ihnen nicht sagen, dass hier Interpretationen dahinter liegen. In der Regel. Ausnahmen sind möglich, dass manche ehrlich genug sind, das zuzugeben. Die dritte Möglichkeit, die man anführt, wie man so Multiversen erzeugen will, ist also Multiversum hervorgehend aus der Elementarteilchenphysik. Das ist ein weiterer Ausgangspunkt hier. In der Elementarteilchenphysik, da versucht man also die kleinsten Grundbausteine der Materie zu entdecken. Und da hat man bisher, die Moleküle, die Atome, in den Atomen wieder die Elektronen und den Kern, im Kern die Protonen und Neutronen und in den Protonen und Neutronen wieder die Quarks und so weiter entdeckt. Und man vermutet, dass es vielleicht sogar noch kleinere Bestandteile als die Quarks gibt. Und diese Bestandteile, die man aber noch nicht entdeckt hat und von denen man eigentlich gar nichts weiß und nicht einmal weiß, ob es sie gibt, die nennt man Strings. Fäden, sozusagen schwingende Fäden. Ich habe es hier einmal veranschaulicht, was man schon momentan weiß. Wir haben hier also die Materie, die Moleküle, wie in einem Eiswürfel drin zum Beispiel, also die Atome, die hier drin angeordnet sind. Dann haben wir hier ein Molekül, bestehend aus mehreren Atomen. Dann haben wir hier ein Atom. Das besteht, wie gesagt, aus dem Kern, da haben wir die Neutronen, Protonen drin und die Elektronen in der Hülle. Dann haben wir hier ein Neutron, wenn wir da noch weiter reinzoomen, da sind drei Quarks drin, auch beim Proton haben wir drei Quarks. Und dann sagt man, da gibt es noch kleinere Bestandteile, also auch die Elektronen und die Quarks, die sollen noch einmal aus sogenannten Strings bestehen. Es ist es so, je kleiner diese Bestandteile der Materie werden, desto größer sind die Kräfte, die sie zusammenhalten. Das ist vielleicht für uns ungewöhnlich. Wir würden denken, je kleiner, umso schwächer, oder? Das ist so die Alltagserfahrung. Aber in der Physik, im Allerkleinsten, ist es gerade umgekehrt. Je kleiner die Bestandteile sind, umso fester halten die zusammen. Um also die allerkleinsten Bestandteile nachweisen zu können, muss man irgendwie gewaltige Energien aufbringen und man schleunigt die Teilchen in riesigen Beschleunigern auf hohe Geschwindigkeiten oder Energien und dann schießt man die aufeinander und hofft, dass man in einem kurzen Moment sehen kann, aus was die bestehen, bevor sich das wieder zusammensetzt. Aber das große Problem ist, bisher ist es noch nicht gelungen, die Strings überhaupt nachzuweisen. Wo macht man solche Experimente? Zum Beispiel hier sieht man ganz schön in CERN, also bei CERN, das ist die Europäische Organisation für Kernforschung, den größten Teilchenbeschleuniger der Welt. Der hat einen Umfang von 26,7 Kilometer, Durchmesser von 8,5 Kilometer im Kanton Genf in der Schweiz. Und da jagt man sozusagen die Teilchen hier einfach auf dieser Kreisbahn und dann schießt man die aufeinander und dann hofft man, dass man in einem ganz kurzen Moment vielleicht sehen kann, aus was das Ganze besteht. Sehr spannend, was die da machen. Nun, nach der Stringtheorie sind die Strings jetzt keine Punkte, sondern, wie der Name eben schon sagt, eher so Fäden, eindimensionale Fäden. Wir haben ja in diesem Raum hier drei Dimensionen. Ich kann mich nach vorne, nach hinten, nach links, nach rechts und oben und unten bewegen. Drei Dimensionen. Haben Sie ein Blatt Papier, dann haben Sie nur zwei Dimensionen. Und eine Dimension ist im Prinzip eine Linie. Und so stellt man sich das vor. Und diese Gebilde, die sehr kurz sind, die sollen außerdem noch ständig im Schwingungszustand sein, so wie Saiten einer Gitarre schwingen können. Das ist nur ein bisschen bildlich veranschaulicht, sonst kann man sich das ja gar nicht irgendwie vorstellen. Schwingt sozusagen mit unterschiedlichen Energien. Neben diesen eindimensionalen Strings gibt es in der Stringtheorie noch sogenannte höherdimensionale Objekte. Man spricht da von sogenannten Brains, wieder ein kompliziertes Wort. Das sind bis zu 10 Dimensionen für diese kleinsten Objekte möglich. Wie gesagt, wir haben hier nur 3 Raumdimensionen. Ich habe schon Schwierigkeiten, ich kann mir schon eine vierte nicht vorstellen. Rein bildlich. Das muss man dann oft irgendwie mathematisch darstellen, damit man eine Vorstellung kriegt. Aber die sagen, es gäbe angeblich bis zu 10 Dimensionen. Alles Theorie natürlich, hat kein Mensch gesehen. Nach der Theorie sollen diese mehrdimensionalen, winzigen Objekte an einzelne Gitterpunkte unseres dreidimensionalen Raums andocken. Also wenn wir unseren Raum jetzt sozusagen aufteilen würden in ganz, ganz viele Gitterpunkte, dann würden da an jedem Gitterpunkt diese kleinen, winzig kleinen Strings noch dranhängen. Das ist mal hier ein bisschen veranschaulicht. Wir haben hier diese Gitterpunkte. Und diese Gebilde, die drehen sich jetzt da und das sieht so seltsam aus, weil die sozusagen aus einer höheren Dimension, man kann das mathematisch ja darstellen, in unsere dreidimensionalen Raum rein projiziert werden. Deswegen verändern sich die ständig, ganz seltsam. Und so stellt man sich das vor. Es klingt ja alles sehr klug, sehr intelligent, hochkomplex. Aus diesen vielen Dimensionen ergibt sich jetzt eine praktisch unübersehbare Anzahl von möglichen Universen. Jetzt haben wir es wieder. Jetzt kommen wir wieder dahin, wo wir hinkommen wollen. Die Berechnungen weisen auf rund 10 hoch 500, also ist eine gigantische Zahl, von verschiedenen Universen hin, die unserem Universum ähnlich wären. Also eine gigantische Anzahl, mehr als astronomisch. Diese Universen, das ist ja ein Ausschnitt aus dieser Multiversenlandschaft der Stringtheorie, nur mal so bildlich veranschaulicht. Die einzelnen Universen sind da jetzt nicht in Bewegung, wie im Fall des Multiversums der Inflation, sondern die ruhen oder liegen da quasi in so einem lokalen Minimum, in so einem Tal drin, in einer Delle dieses höherdimensionalen Raums. Aber falls es Strings überhaupt gibt, ist es sehr unwahrscheinlich, dass es jemals gelingen wird, die Strings experimentell nachzuweisen. Die sind nämlich nach der Theorie einen Faktor 10 hoch 20 kleiner als Protonen oder Neutronen und benötigen für ihren Nachweis Energien, die unvorstellbar viel größer sind, als die größten Teilchenbeschleuniger erzeugen können. Also die Chancen sind auch astronomisch klein, dass man da was nachweisen kann. Und einer der größten Kritiker der Stringtheorie ist auch wieder der Nobelpreisträger Richard Feynman, der sagt Folgendes: Mir gefällt nicht, dass Sie, er meint die Stringtheoretiker, Ihre Ideen nicht überprüfen, dass Sie bei allem, was mit dem Experiment nicht in Übereinstimmung ist, eine Erklärung aus dem Hut zaubern. Beispielsweise erfordert die Stringtheorie 10 Dimensionen. Und vielleicht gibt es ja tatsächlich eine Möglichkeit, 6 Dimensionen zusammenzufalten. Das ist mathematisch möglich. Aber warum nicht 7 Dimensionen statt 6? Einmal aufgeschrieben, sollte Ihre mathematische Gleichung bestimmen, wie viele Dimensionen gefaltet werden und nicht der Wunsch, mit den experimentellen Ergebnissen übereinzustimmen. Also was er eigentlich sagt, ist Folgendes: Ja, schön und gut, ihr macht eine Theorie nach der nächsten, aber ihr macht keine einzige überprüfbare Vorhersage. Also der Vortrag ist länger geplant, also bleiben Sie sitzen, es ist so geplant, ich bin nicht außer Zeitplan. Der Professor Robert Laslin, Physiker und Nobelpreisträger, sagt: Weder gibt es einen experimentellen Hinweis für die Existenz von Strings in der Natur, noch ermöglicht es die spezielle Mathematik der Stringtheorie, ein bestimmtes experimentelles Verhalten leichter zu berechnen oder vorherzusagen. Also so eine Theorie ist eigentlich relativ wertlos, wenn sie uns keine überprüfbaren Möglichkeiten gibt, sie zu überprüfen. Also Fazit: Das Multiversum der Elementarteilchenphysik beruht auf der unbewiesenen Stringtheorie. Und selbst wenn die Stringtheorie wahr wäre und es die Strings gäbe, wäre es sehr unwahrscheinlich, wenn nicht unmöglich, diese jemals nachzuweisen, wegen der dafür notwendigen extrem hohen Energien. Und ich glaube, jetzt haben Sie schon einen guten Eindruck davon bekommen, auf welch extrem wackeligen Füßen eigentlich diese ganze Theorie besteht, ganz und gar nicht auf im Labor nachgewiesenen Ergebnissen. Nichtsdestotrotz führt mich jetzt das zum nächsten Punkt. Diese Multiversum-Theorie wird vertreten und sie hat natürlich ihre Folgen. Zunächst einmal haben wir ja gesehen, dass die Hinweise auf Design aus der Feinabstimmung der physikalisch-chemischen Gesetze und der Bedingungen, dass die äußerst stark sind. Also das Universum ist abgestimmt, wie wenn ein kosmischer Uhrmacher sozusagen alles genau eingestellt hätte. Um jetzt dieser unausweichlichen Schlussfolgerung, dass es nämlich einen Schöpfer gibt, aus dem Weg zu gehen, hat die moderne Wissenschaft, und ich ganz bewusst jetzt die moderne Wissenschaft derjenigen, die nicht an Gott glauben wollen, als Antwort nur die Multiversum-Theorie. Professor Max Tegmark, ein Physiker, sagt Folgendes: Es gibt zwei mögliche Erklärungen. Entweder wurde das Universum von einem Schöpfer speziell für uns entworfen, oder es gibt eine große Anzahl von Universen, jedes mit unterschiedlichen Werten der fundamentalen Konstanten, und wir befinden uns, was kaum überrascht, in einem Universum, in dem die Konstanten genau den richtigen Wert haben, um Galaxien, Sterne und Leben zuzulassen. Also wir stellen fest, das sagt hier ein Vertreter dieses evolutionistischen, naturalistischen Bilds, er gibt zu, dass ein Schöpfer eine Alternative wäre. Lehnt er nicht ab. Ganz und gar nicht. Aber es ist schon offensichtlich, er hat sich für eine andere Alternative entschieden. Nicht die Wissenschaft zwingt ihn dazu, sondern sein persönliches Weltbild. Aber da kommen wir gleich noch drauf. Also, aber die Wissenschaftler, die sich sozusagen für das naturalistische Bild entschieden haben, die wissen ganz genau, in ihren Augen, theoretisch, gibt es noch eine andere Möglichkeit. Aber die halten sie nicht für wahr. Oder für möglich. Lässt man sich aber auf das Universum ein, so begibt man sich auf schlüpfrigen Boden. Weil nämlich anders als die großen Theorien der Vergangenheit, zum Beispiel Einsteins Relativitätstheorie oder die Bohrsche Quantenphysik, stützt sich jetzt diese Multiversum-Theorie eben nicht auf eine Vielzahl von experimentellen Ergebnissen. Das kann die nicht vorweisen. Die kann keine Laborergebnisse vorweisen. Und der Grund ist einfach. Ich habe es auch schon erwähnt. Wir können unser Universum nicht verlassen. Wir können nicht einfach von außen anschauen, wie alles aussieht. Und deswegen ist die Multiversum-Theorie prinzipiell nicht beweisbar. Das ist ein ganz einfaches Argument. Ja, das kann jeder verstehen. Die Naturgesetze erlauben uns nicht, wie gesagt, außer in Science-Fiction-Filmen, einfach hier aus dem Universum rauszufliegen. Das sagt hier auch der Professor Heinz Oberhummer, ein Physiker. Das Konzept eines Multiversums ist höchst spekulativ und wird es möglicherweise auch bleiben, da die anderen Universen prinzipiell von uns nie beobachtet werden können. Wer also jetzt diese Multiversum-Theorie vertritt, der muss trotz mangelnder Beweise einfach glauben, dass das Multiversum existiert. Das ist jetzt interessant, oder? Man würde eigentlich denken, es stelle ich mich auf die Seite sozusagen der Wissenschaft und jetzt holt mich plötzlich so ein Thema wie Glaube wieder ein. Der Professor Alan Lightman, ein Physiker, sagt, wir müssen nicht nur akzeptieren, dass die grundlegenden Eigenschaften unseres Universums zufällig und unkalkulierbar sind, wir müssen auch noch an die Existenz vieler Universen glauben. Sehen wir, wenn man die Leute sozusagen genau zuhört, was sie sagen, und vielleicht auch mal unter vier Augen mit ihnen redet, dann werden die meisten Wissenschaftler, die das wirklich ganz rational betrachten, zugeben müssen, dass sie eigentlich keine Beweise haben. Aber man wird es in der Öffentlichkeit sicherlich nicht oft hören. Das hat andere Gründe, möchte ich jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Ich denke, der Stuart Burgess wird uns dazu in seinem Vortrag auch noch viel dazu sagen. Habe ich vorhin ein Gespräch gehabt oder durfte da beiwohnen an dem Gespräch. Die absurden Konsequenzen der Multiversum-Theorie, die lassen sich am besten jetzt wie folgt vor Augen führen. Das Ganze ist wirklich ziemlich absurd. Wenn es unüberschaubar viele Paralleluniversen gibt, dann heißt es, das müssen Sie sich mal überlegen, dass fast alles, was denkbar ist, in irgendeinem Universum auch tatsächlich vorkommen muss. Also in einem Universum könnten Sie zum Beispiel ein ganz normales Leben führen. Und im anderen Universum wären Sie zum Beispiel ein berühmter Komponist. Wüssten Sie jetzt natürlich nicht, aber es wäre vielleicht so. Es gäbe im Prinzip unüberschaubar viele Kopien von Ihnen, die alle die unterschiedlichsten Dinge tun und erleben würden. Insbesondere gäbe es höchstwahrscheinlich ein Universum, wo es tatsächlich den Weihnachtsmann gäbe, der mit seinem Schlitten durch die Luft fliegt. Das müsste es dann geben. Oder in einem anderen Universum gäbe es dann Einhörner und andere märchenhafte Gestalten. Also genau das, was wir sozusagen als Märchen kennen, das müsste dann tatsächlich möglich sein. Und Sie sehen schon, Moment, jetzt sind wir ganz klar nicht mehr im Bereich der Wissenschaft. Aber das sind die Folgen, die logischen Konsequenzen dieser Theorie. Professor Paul Steinhardt, ein Physiker, sagt, wenn man alle möglichen Blasen im Multiversum absucht, wird man feststellen, dass alles, was physikalisch möglich ist, auch tatsächlich unendlich oft passiert. Und in der Tat ist es ja so, dass das Multiversum viel mehr philosophische Merkmale hat, als überhaupt die Kennzeichen einer echten wissenschaftlichen Theorie. Und es wird ganz deutlich, wenn man sich nochmal ein bisschen damit befasst, mit diesen historischen Wurzeln dieses Multiversum-Gedankens. Weil, das ist jetzt ganz wichtig, das Multiversum, und vielleicht auch überraschend für viele jetzt, das wurde nicht erst von der modernen Wissenschaft entdeckt. Das ist ganz und gar nicht so. Nämlich die antiken griechischen Philosophen Leukippos und Demokrit haben in ihrer Atomtheorie im 5. Jahrhundert vor Christus bereits den Gedanken von unendlich vielen Parallelwelten entwickelt. Da ist man davon ausgegangen, von zufälligen Kollisionen von unendlich vielen Atomen in einem unendlich ausgedehnten Raum, und die hätten angeblich den Kosmos hervorgebracht und würden weiterhin unendlich viele weitere Kosmen erzeugen. Diese Viele-Welten-Idee, die geht jedoch noch wesentlich weiter zurück in der Menschheitsgeschichte als bis zu den antiken Griechen. Man kann noch weiter zurückgehen. Und die ältesten Wurzeln findet man in der Religion des Hinduismus, circa 1500 bis 1100 vor Christus. Ich möchte noch mal kurz was aus den hinduistischen Schriften da zitieren. An einer Stelle heißt es: Es gibt außer diesem Universum eine unzählbare Anzahl anderer Universen. Oder unzählige Universen, jedes mit seiner eigenen Hülle umgeben. Ah, wir sehen also den Gedanken, den hatte schon jemand davor. Und tatsächlich gibt es also hier so diese Vorstellung von dem Hindu-Gott Vishnu, der im Traum hier unendlich viele Universen erschafft. Und in jedem Universum, das er da ausatmet, da ist dieser Lord Mahavishnu wieder präsent und er schafft wieder im Traum unendlich viele Universen. Wenn Sie ein aufmerksamer Beobachter der modernen Physik sind, dann werden Sie feststellen, dass viele Vertreter, gerade wenn es auf Sterben zugeht, wenn die Leute sehr alt werden, viele dieser vormaligen atheistischen Physiker oft gegen fernöstliche Religionen tendieren. Warum ist das wohl so? Ja, ganz offensichtlich, weil die Ähnlichkeit dieser Religion mit dem, was sie eigentlich an Theorien vertreten haben, sehr groß ist. Jetzt ist es aber so, Religionen, die sind von Menschen erdacht. Oh, danke. Ich habe immer viel Wasserbedarf. Religionen sind von Menschen erdacht und gemacht. Ja, also Religionen spiegeln nicht einfach zwangsläufig die Realität wider und sind nicht beweisbar. Also ist es auch nicht überraschend, dass auch diese unbeweisbare Idee des Multiversums im Grunde eine religiöse Vorstellung ist. Jetzt wird vielleicht jemand einwenden, aber Moment mal, wie ist das da mit dem christlichen Glauben? Ist das nicht auch eine Religion? Das führt mich jetzt zum letzten Punkt, nämlich die Frage der Wahrheit. Anstatt sich jetzt mit unbeweisbaren Theorien und Religionen zu befassen, sollte man eigentlich viel mehr die Frage nach der Wahrheit stellen. Das ist etwas, was heutzutage nicht mehr so populär ist. Wenn man das beobachtet, die Leute stellen immer weniger die Frage nach der Wahrheit oder sie relativieren die Wahrheit. Ich habe Arbeitskollegen, mit denen ich sehr gut auskomme und die ich sehr schätze, die aber leider keine Christen sind. Mit denen kann ich über alles Mögliche reden. Aber sie sagen dann, wenn ich ihnen von meinem Glauben erzähle: Schön, dass es dir geholfen hat. Schön, dass du das glaubst. Ich glaube das nicht. Ich habe eine andere Wahrheit als du. Es ist eigentlich ein bisschen absurd, weil gerade der Naturwissenschaftler sollte ja wissen, dass man so ja eigentlich in der Regel nicht durch die Welt kommt. Ja? Wenn ich jetzt ein Schwerkraftgesetz habe, wo jetzt also dieser Becher da fällt nach dem Schwerkraftgesetz, dann ist es ein Gesetz, das bekannt ist, und da kann ich nicht einfach sagen, das glaube ich nicht, das Gesetz. Wenn Sie, ich bringe das Beispiel immer wieder, im 10. Stock aus dem Fenster springen und sich fest einreden, die Schwerkraft wird mir nichts tun, wenn ich da runterspringe. Ohne Fallschirm springen Sie natürlich. Und Sie kommen dann unten auf, dann wird Ihnen Ihr Glaube nichts helfen, sondern die Realität hat Sie eingeholt. Sie werden die Konsequenzen der Realität spüren. Verstehen Sie? Es ist ganz egal, was Sie glauben. Wenn das nicht mit der Realität übereinstimmt, dann haben Sie ein Problem. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, sich mit der Wahrheit zu befassen. Und im Übrigen ist es so, jeder von uns lebt so, dass er mit der Wahrheit umgeht. Ja? Den ganzen Tag haben sie es mit Wahrheiten zu tun.
schon beim Aufstehen, ja, wenn sie nicht sozusagen der Wecker läutet und sie leugnen den Wecker, das können sie machen, ja, aber dann werden sie vielleicht zu spät zur Arbeit kommen oder sie werden vielleicht gar nicht heute hier bei der Kreatikon. Also man muss sich die Frage nach der Wahrheit stellen. Und die Wahrheit ist, dass die einzig wissenschaftliche Erklärung für unser Universum ein Schöpfer ist. Ich möchte es nochmal betonen. Das ist eine wissenschaftliche Erklärung. Warum ist das Wissenschaft? Ganz einfach deswegen, sehen Sie, Wissenschaft befasst sich mit dem, was wir beobachten können, was wir experimentell verifizieren können. Aber ich habe Ihnen ja jetzt gerade gezeigt, dass die Multiversum-Theorie unwissenschaftlich ist, weil sie mit wissenschaftlich nicht beweisbaren Paralleluniversen sich befasst. Also muss man diese Theorie ablehnen. Aber einen Schöpfer muss man nicht ablehnen. Warum? Weil um sozusagen ein komplexes Universum, so wie wir es hier finden, zu erklären, kann ich eine Intelligenz herbeirufen, sozusagen als Erklärung. Und das ist Wissenschaft. Wissen Sie warum? Weil wenn Sie einen Ingenieur nehmen, der Ihnen ein Auto baut, zum Beispiel, dann haben Sie da eine Intelligenz am Werk gehabt, die Ihnen das Auto gebaut hat. Und das ist die wissenschaftliche Erklärung dafür, dass es das Auto gibt. Da würde niemand sagen, Moment, mein Auto entstand zufällig in 500 Millionen Jahren in der Garage. Da würden Sie sagen, das ist unwissenschaftlich. Und Wissenschaft hat auch was mit gesundem Menschenverstand zu tun. Warum aber trotzdem jetzt diese Weigerung, sich dieser Wahrheit zu stellen? Es ist ja offensichtlich so, dass die Leute regelrecht ausweichen. Ja, meine Arbeitskollegen weichen auch gerne aus. Ich habe einem Kollegen schon mal eine DVD weitergegeben und dann hat er sich die angeschaut, gab die mir zurück und dann hat er gesagt, okay, ja stimmt, also Evolution war es nicht, das glaubt er. Aber die Bibel hat auch nicht recht, hat er gemeint. Es muss eine andere Erklärung geben. Verstehen wir? Die Leute erkennen zwar, dass diese Theorien alle nicht funktionieren, aber man will sich's nicht eingestehen, weil man im Grunde eigentlich dem Schöpfer aus dem Weg gehen will und man sucht irgendeine andere Erklärung, nur ja nicht die eines Schöpfers. Die Menschen in unserer Zeit lehnen überwiegend einen Schöpfer ab oder immer mehr tun das. Das ist ein großer Irrtum. Es ist einfach ein großer Irrtum zu glauben, Gott nicht zu brauchen. Und es ergibt sich jetzt schon ganz ohne Wissenschaft aus der einfachen Tatsache, dass sich kein Mensch selber erschaffen hat. Keiner von uns hat sich selber gemacht. Wir wurden nämlich geboren, ohne gefragt zu werden. Also wir haben alle in etwa so angefangen. Oder noch viel kleiner eigentlich. Wir werden es heute und die nächsten Tagen, auch wenn es um Genetik geht, noch viel detaillierter hören, was der Allerkleinste ist. Aber es ist ein Wunder, dass so ein Mensch entsteht, aber wir haben nichts dazu beigetragen. Zu unserer eigenen Existenz. Absolut gar nichts. Und wir werden außerdem auch alle sterben, ohne dass wir überhaupt gefragt werden, ob wir das wollen oder nicht. Auch das liegt nicht in unserem Ermessen. Wenn der Mensch stirbt, dann wird er eigentlich wieder zur Erde, aus der er ursprünglich genommen wurde. Das ist erst einmal Realität. Wenn Sie wollen, ist das Wissenschaft. Wissenschaft befasst sich mit den Fakten, mit den Tatsachen. Also mit dem sollte man sich erst einmal befassen. Es ist nicht angenehm, natürlich, sich mit diesen, vor allen Dingen mit dieser Konsequenz ja erst einmal auseinanderzusetzen. Die Wahrheit ist eigentlich die, dass Gott die volle Kontrolle hat über unser Leben. Das ist eigentlich erschreckend erst einmal, oder? Er bestimmt, wann wir kommen, wie lange wir bleiben und wann wir wieder gehen müssen. Und das ist für viele Menschen so erschreckend. Die wissen im Grunde ja, wir haben es am Anfang auch gehört, aus dem Römerbrief wurde vorgelesen, wir wissen, dass Gott existiert. Das weiß im Grunde jeder Mensch. Ich war 40 Jahre lang Evolutionist, ich wollte es nicht zugeben, dass Gott existiert. Ich hatte Freunde, die haben mich zum Bergsteigen mitgenommen und dann haben wir so auf die Berge runtergeschaut und dann hat mich der, also er war Christ, gefragt, ja, wo kommt das alles her? Und ich wollte dann recht angeben. Hab angefangen mit der Urknalltheorie und wie das alles entstanden ist. Und während ich das so tat, wurde mir plötzlich im Hinterkopf klar, Moment, weiß ich das eigentlich? Ich hatte plötzlich Zweifel, während ich das erklärt habe. Habe das aber natürlich nicht zugegeben und habe mein Programm abgespult. Aber ich weiß ganz genau, dass jetzt im Nachhinein, dass Gott genau das gebraucht hat, das hat in mir gearbeitet. Ich wusste, ich habe eigentlich überhaupt keine Beweise für mein Weltbild. Aber ich wollte partout, dass es stimmt. Und so ist der Mensch von Natur aus eigentlich, dass er Gott nicht die Ehre geben will Er kämpft eigentlich gegen Gott. Aber macht es eigentlich nicht viel mehr Sinn, sich diesem Gott unterzuordnen, anstatt sich gegen ihn zu stellen? Gott verlangt von uns Menschen, dass wir ja ihm Recht geben, dass wir anerkennen, dass dieser Gott die Welt erschaffen hat und dass er in menschlicher Gestalt vor rund 2000 Jahren auf dieser Welt war, um am Kreuz für die Sünde der Menschen zu bezahlen. Der Name dieses Gott-Menschen ist Jesus Christus, Gottes Sohn. Für was hat er bezahlt? Die Sünde besteht darin, dass die Menschen eben ohne Gott leben und sich ihm nicht unterordnen wollen. Das ist nicht das Eis, das wir zu viel essen, die Verkehrssünden, die wir begehen. Das ist alles, gar nicht so alles das Problem. Das Problem ist, dass unsere Grundeinstellung von Geburt an erst einmal nicht pro, sondern contra Gott ist. Das musste ich leider auch erst erfahren. Man hält sich eigentlich von Natur aus für einen guten Menschen. Das ist aber ein großer Irrtum. In Gottes Augen ist es gerade nicht so. Gott ist aber auch ein perfekter Richter. Das heißt, er muss die Sünde richten. Sein moralischer Maßstab ist unverrückbar fest. Und er ist so fest, dass er sagt, ich lasse keine einzige Sünde zu. Oh. Das heißt, alle, die sich jetzt widersetzen, die werden nach dem Tod in die ewige Verdammnis verurteilt. Eine Sünde reicht im Prinzip aus. Nur wer sich Gott beugt und an seinen Sohn Jesus Christus glaubt, der wird nicht verurteilt und erhält von Gott das ewige Leben in Freude und Herrlichkeit geschenkt. Es ist eigentlich im Grunde nicht schwer, Christ zu werden. Und doch ist es andererseits wieder sehr schwer. Was ist leicht? Leicht ist eigentlich, Gott hat schon alles vorbereitet. Gott hat gesagt, ich weiß schon, wie ihr seid gegen mich. Und das ist eigentlich eine Rebellion, das ist eigentlich Aufstand, aber ich bezahle dafür. Die Rechnung ist bezahlt. Das ist die gute Botschaft. Aber ein Haken hat es. Der Haken ist der, ich muss dieser Sache Recht geben und jetzt muss ich anfangen, sozusagen, mich Gott unterzuordnen. Es bedeutet ein Herrschaftswechsel in meinem Leben, der hat auch stattgefunden durch persönliche Umstände, die ganz fantastisch waren, wo Gott mich sozusagen in meinem Weltbild völlig in Frage gestellt hat und ich vor 11 Jahren also dann ganz schnell eigentlich den Herrn finden durfte und bereits ein Jahr später die ersten Vorträge gehalten habe. Bei uns zu Hause im Keller, weil ich mich noch nicht so getraut habe, versucht es mit den Nachbarn mal als Versuchsballon. Aber wenn Gott einen Menschen umkrempelt, dann macht das gründlich. Das habe ich erlebt und ich habe das nie bereut. Ich hätte mir auch nie vorgestellt, dass ich jemals hier so vor so einem Auditorium stehen würde und Christus bezeugen würde. Aber er kann wirklich Menschenleben verändern, wenn man sich auf ihn einlässt. Es gehört auch viel Mut dazu. Es gehört viel Mut dazu, das alte Leben hinter sich zu lassen. Das muss ich auch sagen. Also die Feiglinge werden nicht im Himmel sein. In der Bibel heißt es, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben und kommt nicht ins Gericht, sondern er ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Das wünsche ich allen hier, die das noch nicht für sich sagen können.